Mohammed, 570 bis 632 nach Christus. Die drei großen monotheistischen Weltreligionen, die wir heute kennen, sind das Judentum, das Christentum und der Islam. Alle drei Religionen haben ihren Ursprung in der arabischen Wüste und hängen deshalb auf vielfache Weise miteinander zusammen. So zählt das Christentum zu seinen heiligen Büchern auch das Alte Testament der Juden. Der Islam kennt neben den jüdischen Propheten auch die christlichen Johannes und Jesus. Jerusalem ist allen gemeinsam eine heilige Stadt und alle glauben an den einen Vater, egal ob dieser Jahwe Gott oder Allah heißt. Doch trotz all dieser Gemeinsamkeiten sind es genau diese drei Weltreligionen, die sich seit Jahrhunderten immer wieder als Todfeinde bekämpfen und in deren Namen immer wieder Kriege geführt werden, die mit dem Attribut heilig versehen sind. Selbst heute, im aufgeklärten 21. Jahrhundert, sind die Krisenherde der Welt, in denen es vermeintlich um den rechten Glauben geht, nicht zu stillen. Der bekannteste Vertreter des Islam ist Mohammed. Um 570 nach Christus in Mekka geboren, gehört er wohl dem Stamm der Quraysh, einem führenden Aristokratengeschlecht, an. Er ist der einzige Sohn von Abdallah und Amina, die beide kurz nach seiner Geburt sterben. Zunächst wächst der Junge beim Großvater auf. Mit 8 Jahren kommt er zu seinem Onkel Abu Talib. Da Mohammeds Eltern trotz der aristokratischen Herkunft verarmt sind und ihm kein Erbe hinterlassen können, muss er schon früh für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Er wird von seinem Onkel zunächst als Hirte und später als Kameltreiber eingesetzt. Eine schulische Ausbildung erhält er nicht und lernt so weder lesen noch schreiben. Zeit seines Lebens bleibt er Analphabet. Über die Jugendjahre Mohammeds ist nur wenig bekannt. Einigen Überlieferungen zufolge begleitet er die Karawane seines Onkels auf deren Handelsreisen in den Norden, wo er erstmals mit einem christlichen Mönch zusammentrifft. Dieser verwickelt den Jungen in ein Gespräch und erzählt ihm von seinem Glauben an nur einen Gott. Für Mohammed ist dies eine seltsame Vorstellung, denn in seiner Heimat werden zu dieser Zeit mehrere hundert Götter verehrt. Für jeden Stamm, jedes Anliegen und jedes Bedürfnis gibt es eine Statue, der Opfer dargebracht werden. Dass alle Bitten von einem einzigen Gott erhört werden sollen, erscheint dem Jungen kaum möglich. Mit 20 Jahren tritt Mohammed in Mekka in den Dienst der reichen Witwe Khadija ein. Obwohl bildliche Darstellungen von Mohammed fehlen, gibt es Quellen, die besagen, dass er ein schöner junger Mann mit langen Wimpern und einem klugen und freundlichen Gesicht war. Auch wird ihm nachgesagt, dass er stets auf einem Stück Holz herumkaute, um seine Zähne weiß und gesund zu erhalten. Und dass er niemals das Haus verließ, ohne sich zuvor gründlich gewaschen und mit duftenden Salben einbalsamiert zu haben. Kein Wunder also, dass sich die erheblich ältere Frau in Mohammed verliebt und ihn 5 Jahre später heiratet. Die Ehe der beiden, aus der 4 Töchter hervorgehen, soll sehr glücklich gewesen sein. Mohammed avanciert durch diese Verbindung zu einem Mitglied der Oberschicht, lebt das Leben eines treuen Ehemannes und zeigt seine Qualitäten als hervorragender Händler. Ausgedehnte Geschäftsreisen führen ihn bis nach Syrien und in den Jemen. Doch trotz seines erheirateten Reichtums und seiner bedeutenden Stellung in der Gesellschaft Mekkas fühlt sich Mohammed zu etwas anderem berufen. Bisweilen verlässt er deshalb die Familie und zieht sich für einige Tage in einsame Höhlen des Berges Hira zurück, um zu meditieren. Das Elend der Armen, die Ungerechtigkeit der Herrschenden und das Ungenügen eines Lebens, in dem das Geld im Mittelpunkt steht, bedrücken ihn zunehmend. Immer wieder trifft er in dieser Zeit auch mit Christen und Juden zusammen, die auf ihren Handelsreisen durch Mekka ziehen. Der tiefe Glaube, der von diesen Gemeinschaften ausgeht, beeindruckt ihn sehr. Er hat großen Respekt vor Religionen, die sich auf heilige Bücher beziehen und ein geschriebenes Wort als Grundlage haben. Trotzdem schließt er sich weder der einen noch der anderen Religion an, sondern verrichtet nach wie vor die in Mekka üblichen Tempelzeremonien. Als Mohammed 40 Jahre alt ist, erscheint ihm bei einer seiner Meditationen in den Bergen der Erzengel Gabriel, der ihm sagt, dass er der Gesandte Allahs und damit beauftragt sei, Allahs Wort unter die Menschen zu bringen. Mohammed ist geschockt von dieser Vision und eilt nach Hause, um seiner Frau Khadija von seinem Erlebnis zu berichten. Khadija glaubt ihrem Mann und unterstützt ihn dabei, seine ersten Anhänger um sich zu scharen. 3 Monate muss Mohammed nun warten, bis er erneut eine Erleuchtung hat. Immer wieder erscheint ihm Gabriel, der Verkünderengel, in den Jahren bis zu seinem Tode, um ihm die Botschaften Allahs zu überbringen, die der Prophet an seine Anhänger weitergibt. Doch die Predigten Mohammeds führen schnell zu Unmut unter den Arabern. Allah, der künftig als einziger Gott verehrt werden soll, ist den Pilgern in Mekka wohl bekannt. Der schwarze Stein, das Zentrum des Wallfahrtsortes, soll im Auftrag dieses Allah von Abraham hierher gebracht worden sein. Doch eben dieser schwarze Stein ist den Arabern suspekt. Obwohl der Stein eigentlich der Mittelpunkt der Beduinenwallfahrten sein sollte, umgehen sie seine direkte Anbetung und opfern lieber ihren eigenen Götzenbildern. Diese Götzen bitten sie um Regen und Fruchtbarkeit, gute Handelsgeschäfte und Geldsegen. In engem Zusammenhang mit den Wallfahrten stehen auch stets die Handelsgeschäfte. Nach den Opfergängen begeben sich die Beduinen direkt auf den Marktplatz, um ihre mitgebrachten Waren zu verkaufen. Diese Verquickung von Wallfahrt und feilschendem Handel prangert Mohammed an. Seinen Predigten zufolge müssen die Gedanken während der Wallfahrt ganz bei Allah sein und dürfen nicht von Raffgier und Habsucht abgelenkt werden. Darüber hinaus fordert der selbsternannte Prophet auch die Freilassung der Sklaven, die sich die Karawanentreiber seit Jahrhunderten zu Diensten hielten. Ebenso verbietet er die Tötung erstgeborener Töchter und predigt Milde gegenüber Armen und die Unterstützung Hilfebedürftiger. Das ist zu viel für die Araber. Während sie sich anfangs über Mohammed lustig machten, lenkt er nun ihren ganzen Hass auf sich. Wie kann er es wagen, im Auftrag eines Gottes alle arabischen Traditionen zu verbieten und ihre bisherige Lebensweise derart zu verteufeln? Vor allem die Mekkaner wollen nichts von den neuen Regeln Mohammeds wissen. Die Stadt lebt schließlich von all dem, was dieser Irre plötzlich verbieten will. Öffentliche Anfeindungen werden zur Regel. Kinder ziehen ihn am Bart, was unter Arabern als größte Beleidigung gilt. Erwachsene bewerfen ihn mit den Eingeweiden frisch geschlachteter Tiere und beschimpfen ihn lautstark. Doch Mohammed bleibt ruhig. Nichts kann ihn von seiner Lehre abbringen. Als 619 seine einflussreiche Frau Khadija stirbt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Ausgerechnet in dieser ohnehin gefährlichen Zeit hat Mohammed seine bedeutendste Vision. Mit leuchtenden Augen berichtet er seinen Zuhörern, dass er in den Himmel aufgefahren sei und das Paradies gesehen habe. Er erzählt von seiner Begegnung mit Moses und Abraham, von blühenden Gärten, duftenden Blumen, prächtigen Obstbäumen und verführerischen Jungfrauen. Im Brustton der Überzeugung verkündet er, dass jeder, der sich seiner Religion anschließe, nach dem Tode in dieses Paradies gelangen werde. Es kommt zu Tumulten und Aufständen in Mekka. Der Ältestenrat beschließt den Tod des wahnsinnigen Predigers. Mitglieder der 5 mächtigsten Clans wollen Mohammed gemeinsam erstechen. Doch dieser erfährt rechtzeitig von dem geplanten Attentat und kann zusammen mit seinen engsten Anhängern fliehen. Staubig, in zerfetzter Kleidung und mit erschöpften Kamelen erreichen die Flüchtenden schließlich die kleine Oasenstadt Yathrib, die später Medina, Stadt des Propheten, heißen wird. Hier lässt sich die neu gegründete Glaubensgemeinschaft nieder. In Medina gibt es zu dieser Zeit bereits eine große jüdische Gemeinde, die viele Auffassungen und Forderungen Mohammeds teilt, so dass er dort keine Anfeindungen befürchten muss. Vielmehr ist es so, dass sich im Laufe der Zeit einige jüdische Gläubige der mohammedanischen Gemeinschaft anschließen. Da von nun an die Anhängerschaft Mohammeds stetig größer wird, bei der Flucht aus Mekka waren ihm keine 100 Menschen gefolgt, gilt das Jahr 622 als das Gründungsjahr des Islam und als der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Doch trotz des großen Zuspruchs, den Mohammed in Medina erhält, gesiegt hat er noch lange nicht. Zunehmend kommt es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den neuen Anhängern des Islam und Ungläubigen, die mit ihren Karawanen durch Medina ziehen. Obwohl Mohammed Frieden und Versöhnung predigt, billigt er diese Kämpfe, da sie nach seinem Verständnis der Verteidigung des Glaubens an Allah dienen. Immer mehr wird Mohammed neben einem religiösen Oberhaupt auch der politische Anführer des Islam. Um seine Herrschaft weiter auszubauen, heiratet er in den kommenden Jahren 14 Frauen, die allesamt aus einflussreichen Familien stammen. So sichert er neben der eigenen Nachkommenschaft auch den ständigen Zuwachs seiner Glaubensgemeinschaft, wodurch sich der Islam in Medina immer weiter ausbreitet. Die Juden und Christen, die bisher hier lebten, ziehen sich weitgehend aus der Stadt zurück, da Mohammeds Forderungen immer radikaler werden und er neben Allah keinen anderen Gott mehr duldet. Die Offenbarungen, die Mohammed in diesen Tagen empfängt, beziehen sich immer häufiger auf das praktische Leben. Sie enthalten Hygiene- und Essensvorschriften, regeln Erbschafts-, Steuer- und Rechtsfragen und verbieten, nachdem betrunkene Gläubige im Gebetshaus erschienen sind, auch den Genuss von Alkohol. Als sich mehrere tausend Gläubige zu Mohammed bekennen, predigt er schließlich den Heiligen Krieg, der Mekka von den Ungläubigen befreien und zum Zentrum des Islam machen soll. Systematisch baut Mohammed nun eine Armee auf, in der eiserne Disziplin herrscht. Zunächst greift sein Heer Wüstenstämme an, die mit Mekka verbündet sind, um die Stadt von außen zu schwächen. Er lässt Wasserstellen zuschütten, um so die Versorgung Mekkas durch Karawanen zu verhindern und die Stadt auszuhungern. Nach mehreren Angriffen gelingt es ihm schließlich, 630 seine Geburtsstadt zu erobern. Auf einem weißen Kamel zieht er stolz, gefolgt von 10.000 Männern, in Mekka ein. Umgehend lässt er alle heidnischen Götzenbilder und Tempelanlagen zerstören und erklärt die Stadt zur heiligen Stätte des Islam. Er vollzieht die von nun an für jeden Moslem vorgeschriebenen Rituale und trägt seinen Anhängern auf, die Gemeinschaft stets in seinem Sinne fortzuführen. Anschließend kehrt er nach Medina zurück. Bis zu seinem Tode 632 bleiben ihm noch 2 Jahre, die er nutzt, um den neuen Staat aufzubauen. Unter seinem Befehl wird nach und nach ganz Arabien erobert und seinem Glauben unterworfen. Damit seine Krieger nicht dem Blutrausch verfallen, ordnet er jedoch an, Frauen, Kinder und Greise bei den Überfällen zu verschonen. Darüber hinaus müssen auch Soldaten, die sich in Kampfhandlungen befinden, 5-mal am Tag gen Mekka beten. Religiöse und weltliche Ordnung sind von diesem Zeitpunkt an unauflöslich miteinander verbunden. Der Koran selbst, das heilige Buch des Islam, der die Offenbarungen Mohammeds enthält, wird erst 20 Jahre nach dessen Tod vollendet. Seitdem sind seine Gebote und Verbote, die rituellen Vorschriften, die Gesetze, die Gebete und Legenden für alle Gläubigen des Islam verbindlich. Mohammeds erste Nachfolger werden aus seinem engsten Freundeskreis gewählt. Sie nennen sich Kalifen und machen es sich zur Aufgabe, die Botschaft des Propheten mit Feuer und Schwert in die Welt zu tragen. Innerhalb weniger Jahrzehnte ziehen sie mit ihren Heeren über Afrika und Spanien bis nach Frankreich. Von Stund an herrscht, bis in die heutige Zeit, immer wieder Krieg zwischen den 3 großen Weltreligionen, die doch bei genauer Betrachtung so vieles gemeinsam haben.